Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen zu einem weiteren munteren Game Talk. Mittlerweile ist das schon die 18. Episode dieses Jahres und ich darf mich freuen, auch jetzt wieder einen tollen Podcast vor mir zu haben. Wie immer bin ich nicht alleine hier. Zum einen darf ich den Butch begrüßen. Hallo Butch.
Hallo.
Zum anderen bin ich froh, einen Teil des Teams von FlipTheTruck.com ein weiteres Mal hier im Podcast haben zu dürfen. Das wäre einmal der Wolfi und der Dom. Hallo zusammen.
Hallo, ich bin der Wolfi.
Hallo, ich bin der Dom.
Für diejenigen, die euch noch nie hier in diesem Feed gehört haben, sagt doch kurz so in ein paar Sätzen, wo kommt ihr her und was macht ihr dort?
Ja, wir kommen aus Österreich und wir machen auf FlipTheTruck.com den österreichischen Filmpodcast. Wir machen Festivalberichte in Österreich, wir machen Berichte über Mainstream-Filme und auch Independent-Filme und versuchen so jährlich die Filme zu finden, die einerseits unterhaltsam sind, aber auch ein bisschen was zum Nachdenken bieten und versuchen dabei recht unterhaltsam durch die Podcasts zu ziehen.
Ja, und jetzt werden sich einige Hörer oder Hörerinnen da draußen wohl fragen, was zum Teufel, die machen Filmpodcasts, das Ding hier heißt doch Game Talk und nicht Film Talk. Was wollen die hier? Nun, so ab und zu können sich Filme und Serien zusammen mit Spielen überschneiden. Das kommt selten gut, ist aber auch schon gelungen und ob das diesmal auch gelungen ist, werden wir gleich herausfinden. Wir sprechen nämlich einmal mehr über Game of Thrones, das Telltale-Spiel. Diesmal die Episoden 4, 5 und die letzte, die Nummer 6. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, super lustig, warum beginnt ihr mit 4? Das liegt daran, dass die Episoden 1 bis 3 schon in anderen Podcasts abgehandelt worden sind. Am besten hört ihr die also nochmal schnell nach. Diese werden natürlich verlinkt bei uns in den Shownotes zu dieser Episode auf gametalk.fm/GOT46, also GOT46. Ja, soweit so gut. Damit möchten wir auch gleich schon einsteigen. Es sei hier vorneweg gleich gesagt, ein solcher Podcast ist nicht möglich ohne Spoiler. Wir müssen und werden hier also die kompletten Ereignisse dieses Spiels spoilern, inklusive möglicherweise, wenn uns was rausrutscht, auch so das eine oder andere Ereignis aus der Serie. Seid also gewarnt, falls ihr ganz unverdorben dieses Spiel noch selber nachspielen möchtet, tut das zuerst und kommt danach wieder zurück. Wir werden die Episoden 4 bis 6 nicht von 4 bis 6 behandeln, nein, wir werden die einzelnen Storylines in einem Block jeweils behandeln. Ihr werdet hier also drei Blöcke in etwa für drei Storylines finden und am Ende dann natürlich ein allumfassendes Fazit.
Ich würde sagen, wir fangen zuerst mal in King's Landing an. Wahrscheinlich die Storyline mit den meisten Charakteren aus der Serie auch in den letzten Folgen. Die Geschichte von Mira Forrester, die eine Zofe von Lady Marjorie ist. Da möchte ich mich gleich mal entschuldigen. Mich haben ein paar Zuhörer angeschrieben und haben gesagt, das heißt Marjorie und nicht Marguerite. Wir haben anscheinend bei den letzten Aufnahmen immer wieder Marguerite gesagt. Sei jetzt korrigiert. Und die... Ja, deren ihre letzten Folgen, die ist da mehr oder weniger startet, je nachdem wie man sie spielt, als schüchternes, naives Mädchen und kommt immer mehr in diese Intrigen rein und muss versuchen, ihr politisches Geschick so zu manipulieren, dass ihre Familie Forrester irgendwie Unterstützung bekommt, weil die sind derzeit von den Boltons, also von den bösen Leuten im Norden sehr unterdrückt. Und je nachdem wie man spielt, also der Dominik und ich haben immer probiert, uns auf die Seite von der Marjorie zu schlagen. Es hat wirklich fast nie funktioniert. Man kommt dann auch mit der Cersei ein bisschen so zusammen und sie überzeugt einen dann, dass man für sie spitzeln geht zum Tyrion, der ja in der Zelle sitzt, weil er gerade des Mordes verdächtigt wird. Ja, das ist ungefähr... Und ja, man tötet auch irgendwie, das wird irgendwie zwei Folgen lang ignoriert und dann kommt es in der letzten Folge wieder zurück. Man tötet so einen Lannister-Wachmann. Ich glaube, ihr habt den auch getötet, oder?
Ja, wir haben den auch abgestochen.
Ja, also irgendwie 90% aller Spieler laut der Statistik machen das. Also es ist nicht so die Indie-Entscheidung. Ja, und das kommt dann zum Schluss zurück und zwingt einen dann zu entscheiden, wo die Loyalitäten stehen und wie man als Mira Forrester weitermachen will.
Was ich da noch so in Erinnerung habe, was mir geblieben ist, ist, dass man da irgendwie nur sehr schwer weiß, welche Entscheidungen richtig sein könnten oder am Ende gut sein könnten, was wohl daran liegt, dass man da einfach kaum Verbündete hat. Man ist schlicht alleine da in der großen Welt mit vielen Leuten um einen herum und man weiß nicht so richtig, wem traue ich. Weil wirklich Zugehörige oder Familienmitglieder hat man ja keine. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ich weiß nicht, wie euch's ging, der kleine Junge. Ich wurde bis zum Ende nicht ganz schlau. Was ist seine Motivation? Wo kommt der her? Warum hilft er uns? Wisst ihr da vielleicht mehr?
Ich habe nur über die Bücher oder die Serie einfach vermutet, dass er vom Varys geschickt wurde, weil der Varys immer seine Little Birds hat, also diese Jungen, die ihm die Spitzeln für ihn, aber es ist einfach so im Nirgendwo verlaufen.
Okay, ja, dann geht's euch ja ähnlich wie mir. Bei uns war es ja dann am Ende sogar so, dass der Junge, obwohl er es überhaupt nicht verdient hat, gestorben ist. Er wurde da umgebracht, also hingerichtet. Jetzt bei euch war es anders. Bei euch wurde wer anders hingerichtet, stimmt das?
Genau, bei uns wurden wir als Mira Forrester hingerichtet. Für den Mord an dieser Lannister, an dem Lannister-Wachmann.
Man muss aber sagen, wir waren nicht mehr so ganz motiviert und wir haben sozusagen Schadenskontrolle gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass alle Forresters irgendwie draufgehen werden. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn wir den jetzt heiraten, dann hat der Anspruch auf die Forresters. Und das ist einfach so ein Nein, sicher nicht. Wir wollten einfach sozusagen genau, wenn dann zum Schluss der Twist sein sollte, dass jetzt die Forresters diesem Haus gehören, wo da haben wir gesagt, nein, wir gehen hohen Hauptes sozusagen zur Exekution.
Das finde ich sehr interessant, dass sie sterben kann, weil so viel sei schon verraten oder ihr draußen wisst es wohl auch schon, es soll ja eine zweite Season kommen und diese Storyline mit ihr ist ja bei euch jetzt eigentlich zwangsläufig beendet, während sie bei uns noch weitergehen könnte.
Also wir gehören zu den wenigen, also nur 22,7% haben sich dafür entschieden, diesen Morgrin zu heiraten. Mhm. Also das ist wahrscheinlich die Entscheidung, welche dann darüber entscheidet, ob man stirbt oder weiterleben kann.
Ja, ich glaube schon. Aber die Frage ist, ob es jetzt ob das jetzt dazu führen wird, dass du in Episode 2, also in Season 2 dann sozusagen den kleinen Jungen spielst oder die Mira Forrester. Ich meine, so wie die Telltale-Spiele kennen, verknöchelt sie sich wahrscheinlich dann am Anfang von Season 2 und stirbt, wenn sie überlebt hat. Also keine Ahnung, wirklich nicht. Also es war irgendwie so ein... Ich finde generell, also wie es bei euch gegangen, irgendwie die ganze Mira Forrester-Storyline war für mich so richtig losgelöst.
Ja.
Man hat irgendwie keine Ahnung gehabt, besonders in Episode 6, wo zumindest bei den anderen so ein bisschen so ein Finale war, war das wirklich so die Storyline, wo man gedacht hat, was kann sie eigentlich tun? Sie könnte irgendwas mit Schiffen, ist geredet worden, aber selbst wenn sie Schiffe hätte, die kommen zu spät. Also es war für mich wirklich so eine Storyline, wo ich nicht gewusst habe, was der Sinn dahinter ist.
Ich glaube, bei der Mira-Storyline, da ist das Problem auch ganz groß, dass einfach mit der Serie, mit den bekannten Charakteren aus der Serie, ist einfach alles vorgegeben, was in King's Landing passiert und viel Raum für eine unabhängige Story, welche man da reinpflanzt, bleibt nicht mehr.
Ja, aber besonders dann nicht, wenn man Storylines hineinzwingt, die nicht notwendig sind. Also die Diskussion mit dem Tyrion in seiner Zelle ist ja das Unnötigste überhaupt. Das ist wirklich, man geht rein, damit der Peter Dinklage wieder vorkommt und die Cersei will, dass eine Handmaiden von der Marjorie den Tyrion verhört. Das ist ja wirklich so Fanfiction fast schon von der Qualität von den Gründen. Und im Endeffekt geht man hin, der Tyrion sagt, na, ich habe keine Ahnung. Die Aufgabe, die man bekommt, ist absolut unnötig. So, wen wird der Tyrion als Zeugen rufen? Na, wen wird er rufen? Bronn, Varys und Jay. Und das wissen eh alle. Es ist wirklich so eine sinnlose, es war, glaube ich, Folge 5 oder so, wo man das gemacht hat. Und das war für mich so richtig der Punkt, wo ich mit der Mira-Storyline abgeschlossen habe, weil das war einfach absolut sinnlos.
Also ich finde, wir haben das ja in den anderen Storylines auch überall an den Punkten, wo mit Charakteren aus der Serie interagiert wird. Nur ist halt in King's Landing das Problem, dass es in erster Linie solche Interaktionen gibt und dementsprechend halt wirklich dieser Raum nicht mehr gegeben ist.
Ja, absolut.
Ich glaube zwar, bei der Story wäre das Potenzial da gewesen. Mira ist ja im Prinzip einfach Sansa von dem Spiel. Mhm. Wenn man die Sansa von der Serie ansieht, dann ist man nicht immer so ganz so zufrieden. Aber die Sansa der Bücher, die hat wirklich an sich noch eine interessante Entwicklung. Und man könnte wirklich diese schon psychologische Kriegsführung, welche da in King's Landing jedermann untersteht und auch insbesondere Sansa als Spielerin mit dabei ist, oder eben eine Mira, die hätte man einfach ins Zentrum rücken müssen und nicht so langweilige, jetzt hat die Mira da irgendeinen Brief gefälscht und einen Schlüssel geklaut und...
Mhm. Und am Ende weiß man noch nie, wozu jetzt dieser Schlüssel sein sollte. Man hat dann so Dinge im Inventar, die man irgendwie trotzdem nie braucht.
Ja, beziehungsweise es ist ja auch so, dass für dieses politische Spiel, dass es funktionieren muss, du halt irgendwie die Charaktere für bare Münze nehmen. Und wie dieser wunderschöne Typ da gekommen ist, um uns zu helfen, ist auch eindeutig, dass das ein Verräter ist. Also allein von, wie positiv dieser Typ uns helfen will und alles, na klar ist ein Arschloch. Also ja, es ist ja. Halt irgendwie so nie wirklich ein Suspense aufgekommen, deswegen habe ich ihm irgendwie auch nie vertraut und habe ihn dann auch recht okay gefühlt, wenn die Mira sagt, ja, sie will ihn nicht heiraten, weil der Typ ist einfach ein Scumbag. Und das Spiel versucht so zu tun, als wäre er keiner. Also es soll ja eher so subtil, ich habe gehört, er ist ein ganz gefährlicher Mann, aber er schaut so harmlos aus.
Wenn sie mehr in die Richtung gegangen wären, dass der Psychoterror im Vordergrund steht und wirklich also diese Mira, die so richtig geschändet wird wie eine Sansa, dann wäre das vielleicht ein bisschen interessanter gewesen als Spieler, wie man dann versucht, sich da noch so als unterster Käfer in dieser Hierarchie noch zu bestehen.
Ich finde, wir können diese King's Landing Story dann wohl auch mal bei dem belassen. Sie hat sanft angefangen, dann kaum aufgebaut und irgendwie dann im Nichts auch wieder geendet. Bei euch sowieso. Bei uns ist es noch so ein bisschen unklar. Die einzige Spannung, die hier also bleibt, ist die Frage, was macht Season 2 mit King's Landing, wenn sie bei euch tot ist? Bei uns könnte es ja weitergehen. Wir haben ja, wie gesagt, den Tom quasi geopfert. Wir werden sehen. Jetzt wechseln wir aber rüber zur North Grove. Um das Ganze so kurz zusammenzufassen, wir haben auf der Mauer oder an der Mauer Hinweise erhalten, wo die denn ist, sind dann sogar tatsächlich zu dieser North Grove gegangen. Was ist diese North Grove eigentlich? So wie ich das einschätzen würde, handelt es sich einfach um so eine Art Höhle. Wie speziell diese denn wirklich ist, hat sich mir jetzt persönlich noch nicht offenbart. Vielleicht wird auch das in Season 2 dann irgendwie geklärt. Ja, wenn ich jetzt hier einfach aufhören würde und sage, ja, das ist alles, ihr seid von der Wall bis in die North Grove, wäre das eigentlich nicht gelogen. Ja. Was ich hier noch schnell sagen möchte, geholfen, diese North Grove zu finden, hat uns auch der Ice Dragon.
Ja, genau. Ja.
Dieser ominöse Titel der letzten Episode, auf den man sich von Anfang an schon gefreut hat, so, oh yeah, ein Ice Dragon, cool. Ja, und was war dieser Ice Dragon am Ende?
Ein scheiß Sternbild.
Es war einfach so ein dummes Sternbild, kommt so ungefähr 3 Sekunden lang vor, so Kamera schwenkt hoch, da sind ein paar Sterne, ich habe keine Ahnung, was davon einen Drachen gebildet haben soll, Kamera schwenkt wieder runter, dort ist die Höhle, super. Das war der Ice Dragon, auf das haben wir jetzt monatelang gewartet.
Ja.
Für die Story noch zu ergänzen, das Interessante an der North Grove ist ja, wer da ist bei der North Grove und weniger, ja, was wir da gefunden haben an einer Höhle. Also die North Grove scheint so ein Rückzugsort zu sein von den Bastarden von Lord Forrester. Und das sind zum einen, wie heißen die?
Ein Varg.
Nein, es sind Waage. Also sie sind zwei, die sozusagen, ein Mann und Frau sind und die Frau, und der Mann auch, der Mann zumindest kann sich in einen Bären hinein projizieren, so wie der eine Wildling in Staffel 3 und auch der Bran. Also sozusagen, er hat eine Verbindung mit einem Tier und die Schwester macht halt so Dark Magic Stuff und kontrolliert irgendwie so Wildling-Zombie-Monster.
Mit Blutmagie macht sie das, genau.
Also das haben sie von der Serie gelernt. Blood Magic ist eine gute Rechtfertigung für Dinge, die keinen Sinn machen.
Ja, also sie kombiniert zum einen eigentlich die Fähigkeiten eines Bran, eines Vargs, mit der Fähigkeit einer Blutmagierin, was hier schon ein bisschen neuartig ist. Und ja, das führt dazu, dass sie, und das ist der große Twist, sie kann eigentlich diese Whites übernehmen. Oder vielleicht sollte man das so verstehen, sie kann eigene Whites erheben lassen.
Irgendwie bevor die Leute sozusagen zu den Whites werden, also bevor sie die blauen Augen kriegen und böse werden, klingt sie sich dazwischen und verwendet sie eigentlich aber genauso wie die White Walker ihre Leute verwenden, oder?
Und was noch interessant ist, sie könnte die Kontrolle auch verlieren.
Ja. Ja, wie wir gelernt haben, während dieser Episode wird sie schwach, wenn da irgendwie die Rituale mal nachlassen und die Gefahr besteht, wenn sie zu schwach wird, dass sie die Kontrolle verliert über ihre Zombie-Gehilfen. Was dann genau passiert, weiß man nicht. Fallen die tot um oder leben die weiter und wenden sich dann halt einfach gegen alles? Es gibt ja eine Entscheidung, die direkt mit diesem Problem zusammenhängt. Der Cotta wird ja auf der Reise bis zur North Grove einmal schwer verletzt. Man kann den auch nicht mehr retten. Es ist dann irgendwann mal klar, ja, der wird sterben. Und man hat dann die Wahl, ihn noch für ein solches Blutmagie-Ritual zu verwenden. Genau, um das Problem zu lösen, weil sie halt dann merkt, ja, ich werde schwächer, die Zombies gehorchen mir vielleicht bald nicht mehr. Wie habt ihr euch da entschieden? Also wir haben ihn für dieses Ritual verwendet.
Na, also wir haben, nachdem wir von der Schwester den Auftrag bekommen haben, das Gift, glaube ich, zu geben, haben wir ihm die Schmerzen erspart und der Schwester, die weiß ich nicht. Also wir haben ihn einfach mit diesem Gift umgebracht.
Okay, also ihr habt das Gift oder die Wurzel oder was das war, seiner Schwester genommen und ihn damit eigentlich leidlos getötet. Ja. Also tot ist er so oder so am Ende.
Ja, es war kein Zombie.
Genau, Zombie wird er nicht.
Er ist einfach verbrannt, lebendig. Genau. Also ja, wir mussten ihm noch das Herz rausreißen oder so.
Oh. Das habt ihr mit euren Night's Watch Eid irgendwie vereinen können?
Ja.
Ja, Night's Watch war ja sowieso immer nur Mittel zum Zweck.
Also die alten Götter überzeugen mich weniger als Valhalla. Valhalla, der irgendwas des Schattens und so weiter.
Ja, aber hatte das dann bei euch irgendeinen Effekt, dass ihr ihn geopfert habt?
Wir dachten einfach, ja, wenn wir so ein Blutmagie-Ritual vollziehen, dann passiert ja normalerweise immer etwas ganz Cooles irgendwann.
Das blieb eigentlich aus.
Ja, es ist irgendwie so ein Thema von dem gesamten Spiel, oder? Dass man irgendwie auf das Dinge wartet, die dann immer der Ice Dragon und eben dieses Blood Magic Ding.
Dom, um deine Frage zu beantworten, also durch dieses Ritual ist nichts passiert, was ja irgendwie auch ein bisschen das Ziel war. Also sie hat bei uns weiterhin mehr oder weniger problemlos noch die Kontrolle über ihre paar verbleibenden Diener. Natürlich ist Cottas Schwester dann irgendwie wütend geworden auf uns. Sie hat irgendwie rausgefunden, dass wir halt nicht das mit ihrem Bruder gemacht haben, was sie halt gerne gehabt hätte. Aber wirklich geäußert hat sich das noch nicht. Was dann später dort noch eine wichtige Entscheidung war, die war ganz simpel. Gehen wir da weg oder bleiben wir bei der North Grove und verteidigen diese? Weil wir haben uns, wenn ich mich recht erinnere, dafür entschieden, bei dieser Höhle zu bleiben und diese zu verteidigen. Was habt ihr gemacht? Seid ihr losgezogen und wolltet den Foresters helfen gehen?
Ja. Wir haben den North Grove verlassen und ich glaube, es ist niemand dort geblieben, oder?
Ah, endlich haben wir mal viele verschiedene Entscheidungen getroffen.
Ja, das Problem ist, die Entscheidungen enden halt dann wirklich nur in der Credits-Szene, oder? Also sozusagen, es entscheidet, diese letzten Entscheidungen waren dann immer diese, also entweder die Mirror wird geköpft oder das Kinn wird geköpft oder man marschiert weg oder nicht. Mhm. Es endet halt sozusagen im Abspann dann. Ja, dann ist das Versprechen, dass das jetzt was bewirkt hat, aber irgendwie gesehen hat man jetzt nicht wirklich was.
Also die Folgen, die werden wir wohl wirklich erst in Staffel 2 erwarten können. In Staffel 1 hat sich dazu noch nicht wirklich was gezeigt.
Was dann mit Staffel 2 ist, das können wir ja noch gegen Ende spekulieren.
Damit wechseln wir noch zur dritten Storyline. Wir fassen da so ein paar Dinge zusammen. Wir nennen es jetzt einfach mal White Hill und Forresters Storyline. Butch, wenn wir vielleicht mal den Anfang machen wollen, diesmal, was haben wir da erlebt, um das jetzt so in ein paar wenigen Sätzen zusammenzufassen?
Also, um am Anfang zu beginnen, es gab ja noch ursprünglich eine vierte Storyline mit Usher, der bei Daenerys Land war.
Ja, in Meereen drüben.
Ja, die Story, die kommt dann mit der Story von den anderen Forresters zusammen, einfach weil Usher entscheidet, er möchte, also das war ja auch das Ziel, warum wir ursprünglich den Malcolm nach Meereen gesendet haben. Er entscheidet, er zieht nach House Forrester, um ihnen beizustehen. Er nimmt auf diesen Weg auch einige Sellswords mit und seine Bashkar, die Geliebte oder Freundin und so weiter. Ich glaube, der Malcolm, der bleibt zurück. Mhm. Dann kommen wir in Westeros an mit dem Schiff. Da kommt es zu einer Entscheidung. Die White Hills, die haben einen Hinterhalt eingerichtet und Roderick und Usher, die sich das erste Mal wiedersehen, finden sich hinter einem Tor eingefangen und man muss sich entscheiden, wird Roderick oder Usher sich opfern, damit der Bruder überlebt? Und nur einer kann überleben und den Rückzug anleiten Richtung Haus Forrester. Da entscheidet sich dann auch, wie das Ganze endet. Also wir haben uns für Roderick entschieden. Was habt ihr da gemacht?
Wir haben, also ich muss sagen, der Usher war der einzige Charakter, der richtig viel Spaß gemacht hat zu spielen. Also es war einfach ein Genuss. Also wir haben den gespielt wie dieser coole Badass. Der so cool ist und so falls er durch die Welt zieht und einfach so hart ist. Und diese Charaktere werden halt immer so gezeichnet, dass sie so cool sind und die Familie hasst sie und alles. Und aus irgendeinem Grund sind sie dann 100% loyal zum Haus und haben keine Fehler und sie sind urperfekt und man fragt sie, warum wurden die jemals verstoßen. Und wir haben ihn halt jemand gespielt wie jemand, den man nicht bei seinem Familienmeeting treffen will. Also er war einfach ein Vollidiot. Wir haben immer geschaut, dass man immer provozieren. Also es war einfach so lustig mit dem zu schauen, was man alles machen kann. Wir haben die Daenerys beleidigt, wir haben irgendwie keinen Befehl irgendwie befolgt und wie dann die Frage war, ob er überlebt oder sein Bruder, haben wir gesagt, na passt, jetzt der ist sicher nicht nobel genug, dass er sich jetzt opfert für seinen Bruder. Der schlägt sich einfach.
Der andere war eh schon halb hinnig.
Es war einfach, also der Typ ist ein Arschloch und in dem Moment sein Bruder ist schwach und er will nicht sterben, dann schleicht er sich. Also das war für uns einfach so der einzige Lichtblick in diesen ganzen letzten Folgen. Dass man, wie viel kann man die Leute mit dem Usher Forrester beleidigen und man wird trotzdem der Vorsitzende vom Haus Forrester und jeder fragt einen, wie man weiter entscheiden soll. Und wir haben nämlich immer die blutigste Wahl gegeben. Also man kann dann gegen Ende, wie man mit den White Hills verhandeln kann, man führt dann eine Falle ein, sozusagen, um die White Hills zu besiegen. Und da kann man sich entscheiden zwischen Gift oder einfach ein Gemetzel. Und natürlich gehen wir zum Gemetzel. Und natürlich versprechen wir, dass wir es nicht tun und führen den Plan trotzdem durch, weil wir ein Arschloch sind. Und wenn dann am Ende gesagt wird, oh, die Bewohner von House Forrester werden getötet, rettest du sie oder bekämpfst du die White Hill Soldaten? Natürlich bekämpfen wir die White Hill Soldaten. Also wir waren einfach wirklich der furchtbarste Mensch, der House Forrester ruiniert hat.
Und hat er am Ende bei euch überlebt? Ich weiß gar nicht, kann er ja sterben?
Also er überlebt. Also die Mutter stirbt irgendwie und den Griff, den jungen Forrester, bringt man dann um.
Ja, ja.
Und dann gibt es einen Bosskampf mit irgendeinem Typen, den man noch nie vorher gesehen hat. Oder vielleicht ist er mal links neben den White Hills gestanden. Der ist dann wieder so ein Quicktime-Event und der ist dann auch tot. Und danach flüchtet man irgendwie. Also man wird dann auf ein Pferd geladen und wird seines Weges geschickt.
Also scheint es, als würde auch diese Storyline immer etwas ähnlich enden. Man kann einfach den Charakter auswechseln. Wir haben ja den Roderick überleben lassen. Mhm. Und meines Wissens haben wir uns auch für den Kampf entschieden und nicht für das Gift. Stimmt das,
Butch? Ich glaube, die Entscheidung gibt es gar nicht bei Roderick.
Das könnte noch sein, weil wir können ja nicht heiraten.
Ja, und wir können auch nicht hinterhältig sein, weil wir Roderick sind.
Wir konnten nicht heiraten, entsprechend konnten wir auch nichts vergiften. Bei uns war also von Anfang an die Option Kampf klar. Man konnte dann so ein bisschen außenrum, die Idee war, die White Hills zu flankieren. Auch bei uns konnte man da den White Hill Sohn töten und dann auch da den Bruder retten. Auch wir hatten dann die Wahl zu entscheiden, ja, lassen wir jetzt hier unser Volk innerhalb der Mauern sterben und verteidigen da die Tore oder helfen wir dem Volk hier drin und lassen einfach die Tore mal wie sie sind und die werden dann eingerissen. Auch wir haben die Tore verteidigt. Und am Ende, was ich dann so ganz witzig fand, übrigens nach einem ganz schlimmen Soundbug, aber zur Technik kommen wir vielleicht am Ende noch kurz. Nee, am Ende da, dieser Roderick, einmal mehr war er eigentlich mit einem Bein schon im Grab. Ich dachte, jetzt ist endgültig fertig. Der hat ja schon alles Mögliche überlebt. Aber auch hier irgendwie so halbtot findet man sich wieder auf irgendeinem Karren und fährt in Sicherheit.
Ich find's lustig, euch hat der Usher sehr Spaß gemacht. Ich muss sagen, mir hat der Roderick Spaß gemacht. Der Roderick, der wird uns ja auf dem Leichenwagen irgendwie introduced und dann ist er so eine halbe Leiche und ich glaube, das ist ein bisschen der Eddard Stark von der vom Spiel, ja. Der immer ehrvolle, altehrwürdige Nordmann. Also man kann den so beleidigen und so etwas von hinterhältig sein. Er schafft es, eine irgendwie würdige Antwort und Haltung zu beweisen, auch in solchen schwierigen Momenten. Ja, als Zuschauer hat man ja das Gefühl, wenn einer so ehrvoll ist, das wird dann irgendwann doch belohnt. Und nein, die ganze Familie wird abgemetzelt. Und, ja. Und am Schluss überlebt er immer noch. Also das ist ja das Tolle. Er ist so der unsterbliche Eddard Stark.
Ja, wie gesagt, wir reiten dann, reiten die passive Version von reiten. Wir werden dann rausgeritten. Hinter uns, ja, werden wohl alle sterben. Soweit ich weiß, ist bei uns auch die Mutter gestorben. Die anderen wüsste ich jetzt nicht mehr auswendig.
Ich glaube, die Schwester, die Mutter, der Bruder nicht, glaube ich.
Da kommt ja noch, ich glaube, der Bruder überlebt in beiden Versionen. Aber was ja noch auch eine Entscheidung ist, man hat ja, wir haben ja beide den gleichen, also uns, wir haben beide den gleichen Sentinel genommen, oder? Man hat die Wahl zwischen dem Royland und dem, dem netten Duncan.
Und bei uns hat auch der Royland sich einmal mehr als gute Wahl abgezeichnet und der hat uns dann auch bei der Flucht geholfen.
Okay, also bei euch war auch der Duncan der Verräter?
Genau, oder? Ja. Den haben wir hinrichten lassen. Ich habe schon gesehen, wenn man den nicht hinrichten lässt, sondern irgendwie in den Kerker sperrt oder wie auch immer, kann es sein, dass der am Ende auch auftaucht und dir hilft, davon zu kommen, wieso auch immer.
Ja. Interessant ist, ich habe gehört, wenn man den anderen wählt, dann sind die Rollen einfach ausgetauscht.
Ja, was ich habe es lustig gefunden, weil ich finde, du merkst, dass das Spiel eigentlich will, dass du den Duncan als Sentinel wählst und dass der Royland der Verräter sein soll, weil der Duncan hat einfach sowas von überhaupt keine logische Motivation, dich an die White Hills zu verkaufen. Das ist einfach, also der Royland würde Sinn machen, wenn man den Duncan wählt und immer sozusagen für den Royland nicht hart genug ist. Und er weiß das ja besser, weil er ist so ein bisschen so faschistisch und sonst irgendwas. Aber wenn der Royland eh schon die ganze Zeit da ist, der Duncan, dieser Betrug hat überhaupt keinen Sinn gemacht in meinen Augen.
Es war extrem überraschend, ja.
Also mich würde interessieren, ob es auch möglich ist, die Mutter als Verräter zu bekommen, wenn man den Sohn dauernd ignoriert. Man hat ja dauernd die Wahl, dass man nicht den Sohn rettet. Dass man immer sagt, die Priorität ist mein Sohn. Und ich habe immer geschaut, dass ich das sage, wenn man dachte, weil sonst ist die Mutter die Verräterin. Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine dritte Möglichkeit gibt oder ob es eh nur die zwei sind.
Habt ihr denn aktiv versucht, den Sohn nicht zu retten?
Nein, wir haben immer nur gesagt, ja, also es gibt diese eine Möglichkeit bei diesem Pseudo-Red Wedding, also das Ding, was fast ein Red Wedding wird, wo man den Bluff vom White Hill sagen kann. Also der White Hill droht an, den Sohn zu ermorden und man kann entweder seine Terms, also seinen Vertrag akzeptieren oder man sagt, er blufft. Und da, das war das einzige Mal, wo wir wirklich den Sohn aktiv, also den Bruder aktiv in Gefahr gegeben haben, weil der Deal sonst sehr scheiße gewesen wäre. Also wäre vielleicht nicht die richtige Forrester-Art gewesen, aber ich wollte den Deal einfach nicht akzeptieren. Und der Bruder war mir so recht egal. Ja. Dass ich mir gedacht habe, jetzt kann ich schon ein bisschen Billard spielen.
Da kann man ja ein lustiges Game Over produzieren, in dem dann am Schluss alle sterben.
Du findest das lustig?
Dabei bleibt es dann aber nicht, man muss nochmal laden und spielt dann halt weiter. Das Spiel will nicht, dass die Characters da enden.
Aber das war doch so frustrierend. Das wäre so geil gewesen. Ich war wirklich plötzlich so hinter dem Spiel und habe mir gedacht, wow, was zur Hölle ist da passiert und wie geht's jetzt weiter? Und dann war es ein, nein, eh nicht. Keine Angst. Also sie flirten mit dem Game of Thrones-mäßigen Sein. Also sie flirten mit, ja, anything can happen, anyone can die. Und dann kommen sie wieder zurück zum ultrakonventionellen. Nein, ist eh nicht so.
Ja.
Wir haben jetzt eigentlich alle drei Enden, so kurz zumindest, angesprochen. Noch schnell zusammenfassend. Also bei uns in King's Landing haben wir überlebt. Dafür haben wir den Tom leider geopfert, der das absolut nicht verdient hat. Dann die North Grove haben wir verteidigt und sind nach wie vor dort geblieben, jetzt auch am Ende der 6. Episode. Und aus House Forrester sind wir erfolgreich rausgeritten worden und noch immer nicht tot. Jetzt könnten wir ja langsam vielleicht noch so ein bisschen den Blick nach vorne werfen und uns überlegen, ja, wir wissen jetzt bei diesen drei Storylines, wie es aufgehört hat, wie könnte es aber denn jetzt weitergehen?
Für mich gibt es nur eine Art, wie das weitergehen kann, rein logisch gesprochen. Ich nehme an, da kommen neue Charaktere und die alten, also die Geschichten, welche wir jetzt so hinterlassen haben, also auch die individuellen Enden, werden dann in ganz leichtem Maße in der neuen Story eingebunden. Also das kann dann sein, dass dann der Garrett als Nebenfigur auftritt oder nicht. Und ich glaube, es würde auch gut tun, wenn sie aus gewissen Mängeln lernen und versuchen, eine andere Geschichte oder neue Charaktere aufzubauen, weil der Großteil ist ja sowieso tot. Ich finde, es war einer der Fehler, dass da eben diese ganz vielen Orte in der Geschichte vorkommen und keiner der Orte wirklich genug Zeit hat, sich zu entfalten und die Storys, die dahinter stehen.
Wie sieht's bei euch aus? Wie erwartet ihr, dass eure drei Storystränge dann in der zweiten Staffel fortgesetzt werden? Naja, bei euch sind's ja eigentlich nur noch zwei, die man fortsetzen kann. Das sagt ja eigentlich schon, dass unser dritter auch noch irgendwie enden muss, damit's da auch wieder nur zwei sind, damit da alle in Season 2 dann gleich viel Content zum Spielen haben. Wäre ja unfair, sonst dürften wir ja dann immer drei Storylines spielen und ihr nur noch zwei.
Ja, also auch wenn man überlegt, dass wir jetzt aus dem North Grove weggegangen sind und ja eigentlich unterwegs sind Richtung Forrester Town, bleibt uns theoretisch vielleicht sogar nur noch einer übrig.
Aha, ja, weil da werdet ihr wohl auch nicht mehr viel Schönes finden, wenn ihr denn mal da angekommen seid.
Wie sollen die Zombies, die wir anführen, und durch die Wall durchkommen? Ist das nicht der ganze Punkt von Game of Thrones? Wir sind nördlich von der Wall, haben eine Zombie-Armee und wollen nicht so locker in den Süden spazieren. Das ist ja die blödeste Idee seit langem.
Das ist also ein guter Punkt.
Ich weiß nicht wirklich, also ich schätze, es wird aufs Verknöcheln hinauslaufen, dass dann der Garrett draufkommt, nein, er muss doch den North Grove beschützen.
Wir haben sowieso eine starke Separierung, also wir haben ja uns entschieden, den North Grove zu beschützen. Ihr seid nach Süden gezogen, also zwei unterschiedliche Spiele kann man ja nicht erwarten. Und auch bei Roderick, da sind die Charakteren geswitcht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt im nächsten Spiel der Roderick und der Usher als Charakter weiterhin geswitcht werden können. Da müsste ja einfach das ganze Spiel zweimal gemacht werden, das wäre sehr blöd.
Also zusammenfassend kann man sagen, gerade weil wir jetzt glücklicherweise, also ihr zwei und wir zwei, so total unterschiedliche Spielverläufe doch haben gegen Ende, müssen die einfach irgendwie unified werden dann in Season 2. Das heißt, in King's Landing muss bei uns wer sterben. Die North Grove muss irgendwie doch bewacht werden. Das heißt, ihr müsst früher oder später wieder umdrehen.
Oder die North Grove verliert irgendwie Energie. Also sozusagen, es wurde schon angeteasert, dass sie ihre Zombieherden nicht ganz unter Kontrolle hat. Dann kann man irgendwie sagen, der North Grove hat Energie verloren und deswegen müssen wir woanders hingehen.
Ja, aber must never be lost und so mystifiziert. Und da muss doch jetzt wirklich noch was passieren. Die werden da nicht nochmal so einen zweiten Ice Dragon einbauen.
Du, nach 6 Folgen von, also J.J. Abrams wäre stolz auf diese Fehlinformationskampagne mit dem North Grove und dem Ice Dragon. Also nach diesem Ende erwarte ich mir gar nichts mehr vom North Grove.
Okay.
Die haben einfach keinen Tau gehabt und haben dann so generische Fantasy-Dinge reingeworfen und haben dann so getan, als wäre es mühsam. Also ich war da wirklich richtig wütend fast schon.
Also ich glaube, was auch ein großes Problem von dem Ding ist, ist einfach, dass sie ja eigentlich keine komplette Freiheit hatten. Und das mit dem North Grove, ich muss als Leser sagen, ich fühle mich da ziemlich beleidigt. Da wird in meiner Geschichte rumgepusht und dann werden so over-the-top-Fantasy-Dinge gemacht, die ich jetzt irgendwie als Canon ansehen sollte. Als wirklichen Bestandteil der Geschichte, das kann ich einfach nicht hinnehmen. Und ja, das wird wahrscheinlich vielleicht sogar noch irgendwann wird dann George R. R. Martin kommen und sagt dann ja, auf Frage vieler Fans, das ist nicht Bestandteil des Universe, das ist Bestandteil des ersten erweiterten Universe, welches mit der Serie im Kontext steht.
Nein, also es ist ja nur, wenn, dann nur mit der Serie im Kontext, oder? Also sie nehmen ja nur auf Serien-Events Bezug, die ja auch nicht in den Büchern stehen. Also George Martin muss sich, glaube ich, gar nicht äußern, weil es ist mit der Serie verankert. Aber ich glaube auch, die Serie wird sich distanzieren, weil es ist so, ja, wie du schon sagst, riesige Magie und Power-Level, die man in der Serie eigentlich nicht gesehen hat. Man hat den Bran, aber jemand, der wirklich Zombies kontrolliert, das ist ja fast schon eine Gegenmacht zur Night's Watch, zum Night's King, also zum Oberbösewicht von den White Walkern. Und dass diese Personen einfach nicht erwähnt werden, ist, ja, es ist zu episch gewesen.
Diese Person ist eine Bastardtochter von einem Charakter, der in den Büchern irgendwie an einer Randzeile erwähnt wurde.
Also ja, um unseren Ausblick auf Season 2 zusammenzufassen, was wird passieren? Nobody knows. Was erwarten wir von Season 2 noch weniger als von Season 1?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde Season 2 nicht spielen.
Ich habe eigentlich vieles erwartet, weil Telltale ist doch eine gute Adresse. Aber das ist nicht alles Gold, was die anfassen. Ich glaube, mit Walking Dead sind sie besser beraten gewesen.
Ja, und die haben ja mittlerweile noch ein paar andere tolle Spiele in der Pipeline. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, wieso ihnen da die Energie ausgegangen ist. Wer weiß? Anstatt jetzt nur nach vorne zu blicken mit unseren Erwartungen, die vielleicht nicht erfüllt werden, noch ein abschließender Blick zurück, ein Fazit. Season 1 des Telltale Game of Thrones Spiels. Ich gebe unseren Gästen natürlich gerne den Vorrang. Dom und Wolfi, wenn ihr jetzt zurückblickt auf die erste Season, eure Spielerfahrung, wie würdet ihr das Ganze raten? Ihr macht ja bei euch auch immer so coole Ratings am Ende für Filme und so weiter. Wie bewertet ihr diese erste Staffel?
Also ich muss sagen, am Anfang war ich noch relativ positiv gestimmt, habe mir gedacht, hey, cool, kann funktionieren. Das hat irgendwie auch noch funktioniert mit diesen ganzen Fake-Entscheidungen. Beziehungsweise habe ich sie noch nicht so als Fake-Entscheidungen wahrgenommen. Und waren einfach auch einige Entscheidungen dabei, wo man sich gedacht hat, hey, da geht's um was. Aber eigentlich dann ab Episode 2 ist es irgendwie, hat es für mich immer mehr diesen Charakter bekommen, es ist komplett egal, für was man sich entscheidet, in 90% der Fällen. Und ich habe innerhalb Episode 2 und 3 eigentlich das Interesse komplett verloren. Und wenn wir nicht gesagt hätten, ja, wir machen jetzt noch einen Podcast, hätte ich wahrscheinlich irgendwo mittendrin aufgehört. Also für mich ist es maximal ein lauwarm.
Also ein vernichtendes Fazit von Dom Wolfi, wie sieht's da bei dir aus?
Ja, es ist auch das lauwarm. Es ist einfach so ein, wenn du, ich bin ja wirklich ein extremer Game of Thrones Fanatiker und habe mittlerweile die Bücher auch schon zweimal gelesen und schaue die Serie bis zum Umfallen. Also ich bin ja die Zielgruppe. Und ich wollte, dass es gut wird. Die erste Folge hat mir eigentlich recht gefallen, aber es hat mich wirklich nicht interessiert. Und es wird recht schnell klar, dass sie einfach kein Konzept haben. Also ich kam in den Podcast hin, wo wir so drüber diskutiert haben, welche Storyline hat jetzt noch Potenzial. Und dann hat man sich so an den North Grove geklammert. Aber es war halt einfach diese eine Storyline, wo man halt noch nichts gewusst hat. Und ganz ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen Angst vor dem Ende von Game of Thrones gemacht. Weil der Usher ist im Grunde die Dany, der nach Westeros kommt und ich habe dann nach dem Spiel zum Dominik gesagt, so, ja, eigentlich wäre es wurscht gewesen, ob der bei der Dany wäre oder ob er in Westeros irgendwelche Sellswords getroffen hätte. Also es ist jetzt eigentlich völlig egal gewesen, ob der auf diesem Kontinent ist oder woanders. Und halt auch der North Grove und diesen ganzen Fantasy-Ding, es war halt sehr botschert, also sehr, sehr plump gehandelt. Ja, wenn man es wirklich unbedingt spielen will, ja, aber sonst würde ich es nicht spielen.
Butch, wie würdest du die erste Season dieses Telltale-Spiels bewerten, jetzt rückblickend?
Ja, ich habe wahrscheinlich zu viele Erwartungen mitgebracht. Einerseits wegen Telltale Games, aus gute Erfahrungen mit, also aus meinen guten Erfahrungen mit The Walking Dead. Andererseits, weil ja Game of Thrones draufsteht und ja, ich dachte, das könnte jetzt gut werden und ich bin wahrscheinlich das daher ganz besonders enttäuscht und ja, also ich muss sagen, ich würde so weit gehen, wie Dom, also ich glaube, das Spiel hätte ich nicht fertig gespielt, ich hätte auch vielleicht nicht weitere Episoden gekauft, wenn ich da nicht von Anfang an gleich alle gekauft habe.
Ja, das war ein großer Fehler, die am Anfang zu kaufen.
Ja, wir haben ja auch alle auf den Ice Dragon gewartet. Wir mussten ja alle kaufen.
Ja. Ich glaube nicht, dass die Leute endlos untalentiert sind, aber sie haben sich da wirklich auch ein bisschen etwas aufgeladen. Wie schon gesagt, sie haben die Seriencharaktere mit einbeziehen wollen und die gleichen Orte mit einbeziehen wollen und alles auf einmal und dann irgendwie eine ganz neue Familie. Das finde ich eigentlich, das ist gut. Das ist ja auch zwangsläufig so gewesen, dass man ja da nicht zu fest mit den Charakteren aus der Serie rumspringen kann. Das war eigentlich an sich gut gedacht. Ich finde das ganz Schlechte daran, dass das, was wirklich so den bitteren Beigeschmack lässt, ist, dass sie es geschafft haben, eine Geschichte von Slytherin und Gryffindor zu erzählen. Und das in Game of Thrones. Also die White Hills sind ja so wie wirklich wie sie im Musterbuch stehend, die bösen, gnadenlosen, großindustriellen, waldabschlachtenden.
Also, ja, aber nicht nur das, sie sind ja auch die faule Version der Lannister. Es gibt ja wirklich Szenen, wo die Charaktere copy-paste gestohlen werden. Also sie reden über den Lord Whitehill und dann sagen sie, oh, dein Vater, der lächelt nicht so viel. Er hat viel gelacht, bis die Mutter gestorben ist. Das ist 1:1 der Tywin Lannister. Und dass er dann sagt, a Whitehill is still a Whitehill. Das ist, you're a Lannister. Es ist einfach so die Stereotypen von Game of Thrones Staffel 1 ohne die Nuancen irgendwie.
Ich meine, in Game of Thrones, da gibt es Personen wie die Boltons, da muss man schon sagen, die sind also wirklich gnadenlos.
Ja, die sind Arschlöcher, ja.
Aber auch die Charaktere geben einfach mehr hin, weil sie durchaus realistische Art von perversierten Persönlichkeiten sind. Ich würde sagen, mit Punkten, da würde ich 6 Punkte geben. Nee, ich geb 5 Punkte, weil der letzte Punkt, den haben wir gar noch nicht angesprochen, das mit der Technik.
Oh ja, genau. Ja, ich kann euch leider zustimmen, größtenteils. Gerade ich, der ja nur die Serien kennt. Ich bin also nicht so tief in der Welt verankert. Ich kenne nicht so viele Details aus den Büchern. Mit mir kann man ja entsprechend viel mehr machen als mit Leuten, die halt die Bücher kennen. Trotzdem muss ich sagen, Erwartungen wurden enttäuscht. Einerseits haben sich einfach Storys nicht so aufgebaut, wie ich das gerne gehabt hätte. Zum anderen waren halt auch diese Entscheidungen, und das ist ja eine Frage, die wir uns schon vor 2 Podcasts gestellt haben, halt einfach nicht auswirken am Ende. Dass sie sich teilweise nicht auswirken können, das verstehe ich auch völlig. Dafür habe ich Verständnis, weil sonst muss man viel, viel zu viel programmieren. Aber sogar diese wichtigen Entscheidungen, die man in jeder Episode treffen konnte, das waren immer so etwa 3. Und für die hatte man immer unendlich viel Zeit und es gab immer nur 2 Möglichkeiten. Sogar diese haben sich meistens überhaupt nicht mehr ausgewirkt. Auch jetzt am Ende haben wir irgendwie 3, 4, 5 Verläufe. Ob sich die anders auswirken werden in Staffel 2, ich weiß es nicht. Und Butch, du hast es gerade angesprochen, was wir halt noch erlebt haben, besonders auf der PlayStation 3. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Plattformen war. Aber technisch ist das einfach wirklich, wirklich schlecht gemacht. Die Grafik überzeugt nicht, aber okay, das können wir mal beiseite lassen. aber ruckler, lags und teilweise so lags, die vermiesen dir gleich das Quicktime-Event. Musik, die sich dann ständig loopt mit Effekten zusammen, das ist sehr, sehr nervig. Alles solche Dinge, die halt einfach in einem Spiel 2015 nicht mehr passieren dürften.
Ich habe gehört, das ist auch auf Mobilplattformen rausgekommen, also
ja,
auch auf
ist auch
Android,
da
iOS, auf Steam, auf der PlayStation 3, ich nehme an auch auf PlayStation 4.
Und Xbox natürlich auch, klar.
Also es ist einfach überall auf jeder Plattform released worden und das ist dann, ja, das Bedarf. Normalerweise einer gewissen Mühe. Also man kann das nicht einfach so hin und her schieben, ohne gewisse Anpassungen vorzunehmen. Und wenn das eben nicht passiert, dann ist das Spiel unspielbar. Also ich würde ehrlich dafür plädieren, dass wir eine Geld-Zurück-Garantie haben sollten bei dem. Also ich glaube, da ist wirklich nicht viel Arbeit reingesteckt worden. Zum Beispiel gibt es diese Schlusssequenz, wo einem aufgelistet wird, was man für Entscheidungen getroffen hat. Und da ist mir aufgefallen, dass gewisse von diese Texte, da steht zum Beispiel, du und 70% sind gegen ihren Willen zur Mauer gegangen. Und da ist einfach der Text angeschnitten und man kann den Satz gar nicht lesen. Also man hat sowieso nur ein paar Sekunden Zeit. Ich habe das dann auch abfotografiert. Und man muss dann irgendwie auf den Inhalt des Satzes schließen, weil da 3-4 Wörter fehlen. Und das liegt einfach dran, dass das irgendwie portiert wurde und die Auflösung ist dann anders. Niemand hat sich überlegt, dass diese Texte angepasst werden müssen und die Texte zentriert werden sollten oder so.
Also die Idee grundsätzlich, dass man am Ende nochmal so alles gesehen hat, du und so viel Prozent haben dies und jenes gemacht, du hast so und so verteidigt, das und das ist wegen dem passiert, so am Ende das finde ich wirklich löblich. Das haben sie, glaube ich, in anderen Spielen noch nicht gemacht. Die Idee ist wirklich gut. Butch, du hast hier ja jetzt für uns, für den Podcast, auch so eine wundertolle Liste gemacht. Das ist wirklich was sie beibehalten sollten. Aber dann teilweise diese Fehler in der Umsetzung. Also sowas darf nicht passieren, wenn da nur einer kurz drüber geschaut hätte. Das wäre denen aufgefallen. Also das zeugt wirklich davon, dass teilweise am falschen Ort gespart wurde, dass halt einfach zu wenig Herzblut da in die Entwicklung floss. Dann machen wir hier einmal mehr so langsam den Deckel drauf. Das war der 18. Game Talk. Links und ein bisschen ausführlichere Texte zu allem, was wir hier erwähnt haben, könnt ihr finden in den Shownotes zu dieser Episode. gametalk.fm/GOT46. Wenn ihr dann schon gleich bei uns auf der Homepage seid, findet ihr dort auch einen hübschen Abo-Button, damit wir regelmäßig kostenlos bei euch auf dem Gerät landen und natürlich mehr Infos zu diesem Podcast. Ihr könnt uns aber auch auf iTunes finden, wenn ihr nicht über die Seite gehen wollt, gametalk.fm/iTunes. Und wenn ihr gleich da seid, könnt ihr uns einen Gefallen tun und eine nette Rezension hinterlassen. Damit macht ihr nicht nur mir jetzt schon ein kleines Weihnachtsgeschenk, nee, damit helft ihr auch anderen, diesen Podcast zu finden. Rückmeldungen natürlich immer wieder gerne via Twitter oder Facebook, gametalk.fm/Twitter oder gametalk.fm/Facebook. Es gibt zu jeder Episode auch eine Kommentarfunktion, gerne auch da Rückmeldungen. Und natürlich ganz klassisch, redaktion@gametalk.fm. Ich bin da auch immer per Mail erreichbar. Natürlich müsst ihr nicht nur hier bei uns von GameTalk FM vorbeischauen, nein, wenn ihr euch für Filme und Serien interessiert, müsst ihr unbedingt auch beim Wolfi und beim Dom vorbeischauen. FlipTheTruck.com, da könnt ihr sie finden. Natürlich habt auch ihr ein Twitter-Profil und ein Facebook-Profil und so weiter. All das werde ich natürlich auch verlinken. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz besonders, dass ihr hier wart und euch dieses Spiel für uns, ja auch ein bisschen für euch, angetan habt. Vielen Dank.
Ja, danke, Spaß gemacht.
Vielen Dank auch Butch einmal mehr fürs Dabeisein.
Ja, immer gerne. Das nächste Mal vielleicht gegen Ende des Jahres eine Rückschau. Ich hätte da schon eine Idee.
Oh, okay, dann verraten wir die noch nicht. Das wird dann hinter den Kulissen geplant. Ja, vielen Dank natürlich auch an euch da draußen, an all die lieben Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Game Talk wieder ein. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.